Hallo und moin moin hier bei Signals for Life. Ich habe mir jetzt vorgenommen, moin moin ein bisschen häufiger in meinen Sprachgebrauch zu integrieren. Auch wenn ich nicht aus dem Norden komme, moderiere ich ja schließlich hier aus dem Norden. Und da ist moin moin zu jeder Tages- und Nachtzeit die ganz normale Begrüßungsformel. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ich finde, moin moin hört sich an wie guten Morgen. Und deshalb konnte ich das maximal gefühlt zwischen 8 und 11 Uhr mal sagen. Naja, so, jetzt ist es bei uns 14.09 Uhr, also ich werde damit besser und ich freue mich, dass wir uns heute wieder mit den Schlafstörungen beschäftigen und mit unserem Trio an Experten hier sitzen. Also hier sitzt wieder Professor Dr. Ronny Bartsch aus Israel, Professor Dr. Thomas Penzel von der Charité und Privatdozent Dr. Kantelhardt aus Halle. Also ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Vielen Dank, dass Sie wieder für die zweite Folge herkommen. Und ich würde sagen, wir können eigentlich direkt starten, weil wir haben einen so tollen Cliffhanger gehabt in der Folge davor. Ich glaube, unseren allerersten wirklich zu benennenden Cliffhanger, nämlich, dass man von Schlaf auch sterben kann. Also ich weiß, bei vielen ZuhörerInnen hat das Fragezeichen aufgeworfen. Wie geht das? Also wir legen uns ja nicht hin und dann sterben wir oder genau so? Also was ist damit überhaupt gemeint? Und von daher würde ich sagen, Herr Penzel, was meinten Sie denn überhaupt damit?
Ja, das freut mich sehr. Schlaf ist nicht nur erholsam, sondern Schlaf kann auch gefährlich sein. Das Wort, was man früher mal dazu hatte, war der, bei Kindern war es plötzliche Kindstod. Kinder, die Säuglinge, die im Schlaf sterben, weil sie aufhören zu atmen. Und bei Menschen kennt man, bei Erwachsenen kennt man es auch sozusagen als den frühmorgendlichen Tod im Bett. Man stirbt nicht am Schlaf selber, sondern man stirbt an den Störungen, die im Schlaf passieren. Das andere Organsysteme nicht so funktionieren, wie sie sollten. Dazu zählt das Herz, nächtlicher Herzinfarkt. Dazu zählt auch die Atmung, die aufhört zu funktionieren. Das ist die Störung, mit der wir uns befassen, nämlich die Schlafapnoe, wobei man nicht daran stirbt, dass man zu viel schnarcht oder dann eine Schlafapnoe hat, sondern dann in der Folge der Apnoe entweder ein Herzinfarkt erleidet oder ein Schlaganfall. Das sind die häufigsten kardiovaskulären Folgen von der Schlafstörung, Schlafapnoe. Und genau das untersuchen wir. Wir sehen auch, dass Schlafapnoe unglaublich häufig ist. Dass jeder, der mal träumt, auch eine Atempause hat. Wenn er was Merkwürdiges träumt, hält man eben auch im Traum mal die Luft an. Das heißt, nicht das Ereignis Apnoe im Schlaf, sondern die besonders langen, offensichtlich, die besonders schwerwiegenden Apnoen, die haben dann möglicherweise einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zur Folge. Genau das wollen wir herausfinden. Bei welchen Menschen treten solche potenziell gefährdenden, tödlichen Ereignisse auf und bei welchen nicht? Bei welchen sind die Schlafapnoe-Ereignisse einfach Ausdruck des Älterwerdens der Atmung?
Jetzt mögen einige vielleicht aufatmen, also man schläft nicht einfach ein und deshalb stirbt man. Aber wir haben ja auch auf jeden Fall in der Folge davor und ich meine auch definitiv in der Vorbesprechung schon herausgefunden, dass nicht unbedingt jede Apnoe diagnostiziert ist, weil nicht jede Person davon ausgeht, dass man es hat. Also ich würde sagen, doch nicht ganz so doll ausatmen und nicht ganz so doll beruhigt sein. Jetzt kommen wir aber dazu, ja.
Ich mag gerne nochmal ergänzen, damit die Begrifflichkeit auch klar ist. Das eine ist, Schlafapnoe, das Wort bedeutet, dass man nicht atmet. Als eine Schlafapnoe bezeichnen wir also Atemstillstand mindestens 10, typischerweise 30, 40, 60 Sekunden lang. Und das nicht einmal in der Nacht, sondern Apnoe, sondern 300, 400 Mal in der Nacht. Und trotzdem tut man dann am nächsten Tag auch weiterleben. Das ist nicht das Gefährdende. Und dann sprechen wir von der Erkrankung Schlafapnoe. An einer Schlafapnoe als Erkrankung leidet man, wenn man mehr als 15 solcher Atempausen pro Stunde Schlaf hat. Wenn man mehr als 5 hat und zusätzlich am Tage schläfrig ist, dann spricht man von einer leichten Schlafapnoe. mehr als 15 bis 30 pro Stunde Schlaf, also jede zweite Minute eine Apnoe, dann spricht man von moderater Schlafapnoe. Und die Menschen, die mehr als 30 Apnoen pro Stunde Schlaf haben, also fast jede Minute, die haben eine schwere, ausgeprägte Schlafapnoe. Also das ist sicher ein Maß dafür, wie gefährlich die Apnoe ist. Es sagt aber noch nichts dazu, was eigentlich mit der einzelnen Apnoe ist, ob das nur kurz ist und dadurch vielleicht nicht gefährlich. Und genau das versuchen wir herauszufinden. Also Schlafapnoe einmal als Ereignis und dann aber auch als Krankheitsbild.
Also man kann ja jetzt, um darauf zurückzukommen, Patienten haben, die denselben Apnea-Index. So ein Apnea-Index gibt genau diese Messung wieder, dass man für einen Apnea-Index von im Durchschnitt 15 Atempausen pro Stunde Schlaf. Ja, jetzt gibt es Fälle, in denen Patienten denselben Apnea-Index haben und deren Krankheitsbild ist völlig anders. Ne? Also es gibt Leute, die stecken das weg und funktionieren komplett normal sozusagen. Und andere wiederum leiden an Tagesschläfrigkeit und werden übergewichtig davon und depressiv vielleicht auch. Ja? Und es ist nicht verstanden, warum jetzt verschiedene Leute verschieden auf diese Apnoen reagieren. Mhm. Und das ist ein aktuelles Forschungsthema. Der Apnea-Index allein ist nicht sehr hilfreich dabei. Also denn derselbe Apnea-Index sagt nichts über die Phänomenologie aus.
Ja, das heißt an sich, also es spielen einfach wahrscheinlich noch unfassbar viele andere Faktoren mit rein, die Sie unter anderem mit berücksichtigen und jetzt ganz aktuell mit erforschen wollen. Und da sind wir unter anderem auch da, wo wir in etwa geendet haben, dass wir gesagt haben, wir gucken uns in Folge 2 nämlich an, woran Sie nun ganz aktuell erforschen. Also wenn wir in Folge 1 bei 2005 angefangen haben, kommen wir in Folge 2, nämlich bei 2023, nämlich raus. So, Herr Kantelhardt, was ist denn nun Ihre ganz aktuelle, neueste Forschungsfrage, die Sie zu dritt bearbeiten möchten?
Ja, wir wollen gerne unterscheiden, was Ursachen für solche Schlafapnoen sind und versuchen rauszukriegen, wie sich diese Ursachen unterscheiden bei verschiedenen Probanden. Also wird die Schlafapnoe jetzt ausgelöst, weil die Muskulatur im Hals zu stark erschlafft und dann die Atemwege sich verschließen. Also weil der Muskeltonus im Schlaf zurückgeht und dann verschließen sich die Atemwege. Oder ist es so, dass Schlafapnoen auftreten, zum Beispiel, also dass die Leute aufwachen, obwohl sie es eigentlich gar nicht müssten. Also es sieht dann aus wie ein Aufwachen durch Schlafapnoe, aber eigentlich ist die Schlafapnoe gar nicht so schlimm, dass sie gar nicht aufwachen müssten und könnten eigentlich weiter schlafen. Aber sie werden dann aufgrund ihrer niedrigen Aufwachschwelle dazu gezwungen, aufzuwachen und haben dadurch einen gestörten Schlaf, was eigentlich durch die Schlafapnoe an sich gar nicht notwendig wäre. Oder das Atemkontrollsystem ist zu empfindlich und reagiert zu schnell auf irgendwelche Atemstörungen. Wir versuchen, diese verschiedenen Ursachen für gestörten Schlaf zu unterscheiden, um so festzustellen, ja, wie könnte man denn Schlafapnoe behandeln? Hilft es, jetzt mit einem sogenannten CPAP-Gerät von außen den Druck zu erhöhen, künstlich den Luftdruck zu erhöhen? Man setzt den Leuten eine Maske auf, durch die sie atmen, und diese Maske macht einen etwas erhöhten Druck, sodass eben die Atemwege nicht zusammenfallen. Das hilft natürlich, wenn jetzt diese Muskulatur da zu schnell erschlafft. Es hilft aber nicht, wenn eine andere Ursache für die Schlafstörung vorliegt. Und deswegen versuchen wir, diese Ursachen zu unterscheiden. Das erfordert im Schlaflabor zusätzliche Messungen, und die sollen dann im Berliner Schlaflabor gemacht werden. Letztlich muss man aber auch sehen, dass wir in einem Schlaflabor immer nur eine sehr begrenzte Anzahl von Probanden erreichen. Also das war jetzt in unserem vorherigen Projekt waren das ungefähr 400. In dem neuen Projekt mit den aufwendigeren Experimenten werden wir nur ungefähr 100 schaffen. Und andere Schlaflaboruntersuchungen haben vielleicht 1000 Probanden, aber mehr nicht. Wenn man tatsächlich rauskriegen will, wie häufig sind denn diese verschiedenen Ursachen in verschiedenen Teilen der Bevölkerung, abhängig vom Alter, vielleicht auch abhängig vom Wohnort, von Umwelteinflüssen und sowas. Da müssen wir noch viel mehr Leute untersuchen. Und deswegen haben wir seit kurzem diese Kooperation mit der Nationalen Kohortestudie, wo also 200.000 Leute deutschlandweit untersucht werden. Nicht im Schlaflabor, sondern mit einem mobilen Gerät, was so ähnlich wie so ein Armband ist, zusätzlich noch mit einem Schlauch zur Nase, um die Atmung zu messen, und ein Kabel für die EKG-Messung, aber keine Elektroden am Kopf sonst, also keine Augenbewegungen und so weiter. Im Schlafstadien kriegen wir ja auch aus dem EKG raus, darum brauchen wir nicht das vollständige Programm des Schlaflabors. Ja, aber dadurch können wir eben deutlich mehr Probanden erreichen, und wir hoffen, dass wir demnächst diese Daten auch kriegen, um dann eben zu sehen, welche Faktoren für Schlafapnoe sind wie häufig in der Bevölkerung, wie altersabhängig und wie könnte man die Leute dann eben entsprechend optimiert behandeln?
Erstmal Herr Bartsch, er hat gleich was dazu, und dann meine Fragen, nachdem ich sie geordnet habe.
Gut, ich wollte bloß noch ergänzen, dass diese Phänotypen von Schlafapnoe-Patienten, da unterscheidet man so 4 Phänotypen. Der Jan Kandler hatte das gerade angesprochen, dass bei denen die Apnoe von verschiedenen Faktoren ausgelöst werden. Und diese Phänotypen, die müssen streng genommen heutzutage, das ist der derzeitige Stand der Forschung, über physiologische Experimente festgestellt werden, die ziemlich aufwendig sind. Da gibt es, glaube ich, bloß eine Handvoll Gruppen weltweit, die das auch wirklich in einem Schlaflabor machen. Man hat dann auch dementsprechend eine geringere Patientenzahl, an denen man wirklich die Experimente macht und die den Apnoe-Typ feststellt. Und wir wollen im Prinzip, um das nochmal klarzustellen, einen Link finden zwischen Phänotypen, die im Labor bestimmt werden, und physiologischen Netzwerken, also wie die Kopplung zwischen verschiedenen physiologischen Signalen stattfinden und ob diese Kopplungen verschieden sind für die verschiedenen Phänotypen. Ja, dass man dann aus solchen mobilen Geräten, wie sie gerade Jan Kandler beschrieben hat, aus der nationalen Kohorte, dass man von diesen Signalen, die mit diesen mobilen Geräten aufgenommen werden, dass man dadurch dann die Phänotypen bestimmt und keine aufwendigen Experimente mehr braucht.
Okay, also mein erster Gedanke, es hört sich extremst komplex an und auch super kleinteilig irgendwie, weil, glaube ich, unfassbar viele Faktoren ja mit berücksichtigt werden müssen, wenn mein erster Eindruck so stimmt. Schnelle Zwischenfrage. Die Leute, die bei der Kooperation quasi mit untersucht werden, die quasi dieses Armband bekommen und den Schlauch, das sind einfach willkürlich gewählte Menschen, die an der Studie teilnehmen wollen, oder sind das bereits Menschen mit Vorerkrankungen oder eine gewisse Zielgruppe? Herr Wenzel.
Ja, zu uns im Schlaflabor in der Klinik kommen die Patienten, die sich über den Schlaf beklagen. Das heißt, zu uns kommen Patienten, ganz einfach. Und die Patienten, die behandeln wir. Und das, womit man sie behandelt mit Schlafapnoe, ist wirklich diese Maske. Und diese Schlafmaske oder Atemmaske ist weit verbreitet. In Deutschland gibt es mindestens 4 Millionen Menschen, die jede Nacht so eine Atemmaske benutzen. Das ist also eine häufige Therapie. Aber Ursachen und wer da dran stirbt, das sehen wir ja gar nicht. Und das ist der komplett andere Ansatz dieser nationalen Gesundheitskohorte, wo Jan in der Datenintegration mit und der Datensäuberung mit beteiligt ist. Und damit haben wir einen komplett anderen Zugang und können sehen, wie häufig ist es in der Allgemeinbevölkerung. Die sind, glaube ich, nach Einwohnermelderegister oder so gezogen worden. Also wirklich eine Gesundheitszustand, Querschnittsstudie von so vielen Menschen. Und dieses Armband, das ist eine modifizierte Schlafuntersuchung, das nutzen wir auch in der Klinik. In der vereinfachten Version nutzen wir das eben bei dieser Querschnittsstudie. Vielleicht kannst du, Jan, ja noch genauer zu sagen, was damit gemessen wird und warum wir damit auch in der Lage sind, nicht nur Schlafapnoe, sondern tatsächlich sowas wie Schlafstadien, ist ja auch ein Aktigraph mit dabei. Und diese Signale können wir ja auch ausnutzen in ganz erstaunlicher Art und Weise.
Also die nationale Kohortestudie ist so organisiert, dass es ungefähr 15 Studienzentren in Deutschland gibt und die ziehen tatsächlich zufällig aus der Bevölkerung Stichproben, also suchen sich Leute aus, laden die ein dort für die Untersuchung. Da kommt zwar nur die Hälfte von den Eingeladenen, aber sie haben gewisse Kriterien, wie viele pro Altersjahrgang zum Beispiel sie erreichen wollen. Sie schreiben an Leute zwischen 20 und 70 Jahren und laden die dann für die Untersuchung ein. Das nicht nur einmal, sondern das wiederholt sich alle 5 Jahre. Wir werden also demnächst in die dritte Runde kommen. Dann werden die ersten schon zum dritten Mal eingeladen. Das heißt, man sieht auch diese Veränderung. Wie verändert sich das im Laufe der Zeit? Und es wird eben nicht nur eine Untersuchung zum Thema Schlaf durchgeführt, sondern es werden alle möglichen anderen Informationen auch abgefragt. Über so Touchscreen-Fragebögen, über Interviews, über Blutproben werden Daten ermittelt und alle möglichen anderen Messungen werden gemacht. Das heißt, man kann dann Zusammenhänge zwischen Schlafstörungen und anderen medizinischen Problemen erkennen, die wir vielleicht noch gar nicht wissen, weil wir ja im Schlaflabor eben sonst nur die Leute sehen, die kommen wegen Schlafstörungen und nicht Leute, die vielleicht ein anderes Problem haben, was aber dann irgendwie auf Schlaf zurückzuführen ist, aber was die Leute noch gar nicht gemerkt haben. Also deswegen ist es so wichtig für die neuere Entwicklung der Forschung, dass man eben auf viele Patienten geht und dass man von denen diese Daten ermittelt. Wir wollen aber auch nicht nur auf Fragebögen setzen, sondern objektive Messungen durchführen. Das ist einerseits mit den Blutproben möglich oder dann eben mit diesem mobilen Schlafmessgerät, was die Bewegungsaktivität ermittelt. Auf 3 Achsen mit einer hohen zeitlichen Auflösung, 128 Messungen pro Sekunde für alle 3 Richtungen. Da sieht man, wie sich die Person bewegt. Nicht, weil wir wissen wollen, was hat die Person alle gemacht, wo ist die hingelaufen, sondern wie viel hat sie sich tagsüber bewegt, wie viel hat sie sich in der Nacht bewegt, wann ist sie aufgewacht, wie oft hat sie sich im Bett hin und her geschmissen und sowas. Also diese Bewegungsaktivität. Dann messen wir den Herzschlag. Da sind auch Kardiologen mit im Boot, die das sich anschauen und daraus alle möglichen kardiologischen Parameter ableiten, sodass wir sehen können, hat derjenige vielleicht ein erhöhtes Risiko auf Herzinfarkt oder auch vielleicht mal einen besseren Vorhersageindex zu entwickeln für Herzinfarkt. Also das ist auch verzahnt mit anderen Disziplinen. Es geht nicht nur in Richtung Schlafforschung. Ja, und dann haben wir den Atmungssensor, der wird nur in der Nacht getragen. Tagsüber haben Sie also nur die Elektroden an der Brust für die Herzfrequenzmessung und das Armband. Nachts eben auch diesen Schlauch zur Nase, um zu messen, wie die Atmung ist, damit man eben auch Atmungsunterbrechungen dann noch zuverlässiger sehen kann. Und daraus können wir die Schlafstadien ableiten mit den Algorithmen, die wir uns vor 20 Jahren überlegt haben und die inzwischen auch so weit etabliert sind, dass das geht. Neuerdings auch wenden wir darauf übrigens neuronale Netze an. Und das macht gerade ein Doktorand von Ronny Bartsch, der in 2 Wochen zu mir kommt und dann also das tatsächlich ausprobieren wird an den Daten der nationalen Kohortestudie. Denn die dürfen ja leider nicht nach Israel. Da muss der hierher kommen.
Ja, ich dachte mir gerade, es sind so viele Daten. Wer kann die überhaupt meistern? Aber okay, das heißt, das ist quasi einfach schon ein Konzept, was sehr lange schon besteht und wahrscheinlich verfeinert wird. Und Herr Kantelhardt möchte da auch was dazu auch zu sagen. Unbedingt.
Ja, also es ist Big Data, ja, es sind 230 Megabyte pro Nacht pro Proband, ja, und wenn wir jetzt von 30.000 Probanden oder 40.000, von denen wir bisher schon Messungen haben, sprich, da ist das wirklich Big Data, da kann man nur Festplatten hin und her schicken oder eben jemanden aufsuchen, um diese Daten dann tatsächlich zu analysieren. Was wir anschließend rauskriegen, das sind ja einzelne Parameter dann, die sind nicht mehr so groß, aber die Messdaten an sich, die sind echt Big Data, ja. Und dann sind auch neuronale Netze ein Ansatzpunkt, um damit aus den Daten zusätzliche Informationen rauszuholen.
Ja, Herr Bartsch, vielleicht wollen Sie da mehr zu sagen. Also momentan können die Daten nicht zu Ihnen, sondern Sie müssen zu den Daten. Das ist natürlich ein bisschen umständlich aus Israel. Aber wahrscheinlich ist das der Weg zu sagen, irgendwann kommen die Daten auch zu Ihnen nach Israel. Was passiert dann? Und was macht Ihr Doktorand?
Ja, also wir hatten diese Vorstudie, die von GIF, das ist eine Foundation, die für israel-deutsche Forschungsprojekte spezialisiert ist, hatten wir so ein Projekt von 2016 bis 2020, wo wir Vorstudien gemacht haben und Daten erhoben haben, die dann auch tatsächlich nach Israel transferiert werden konnten. Und bei diesen Vorstudien haben wir, das hatte Jan vorhin schon mal angesprochen, knapp 450 Probanden rekrutiert in Berlin an der Charité. Thomas Penzel hat sie untersucht im Schlaflabor und die haben zusätzlich zur Polysomnographie, das sind diese ganzen Elektroden, die man standardmäßig im Labor anbringt und die Signale EEG, EOG, EMG und das alles wird da gemessen, standardmäßig im Labor, im Schlaflabor. Und zusätzlich hatten diese Probanden auch noch diese SomnoWatch, dieses Gerät, was auch in den nationalen Kohorten verwendet wird. Und einfach um einen Abgleich zu schaffen zwischen der State-of-the-Art-Messung von Schlaf und wie sich das in so einer SomnoWatch, in so einer einfachen Armbanduhr, wie sich das da widerspiegelt. Und diese knapp 400 Probanden oder Patienten haben wir dann genommen, um so ein neuronales Netz zu trainieren. Ja, die Signale, die wir in das neuronale Netzwerk reingesteckt haben, das sind dieselben, die ja auch in der NACO aufgenommen werden. Und diesen Signalen haben wir dieses neuronale Netz trainiert und hatten ziemlich gute Vorhersage, Schlafstadien-Vorhersagen getroffen. Und jetzt müssen wir leider die Forschung in Deutschland weiterführen, weil wir die Daten nicht nach Israel bekommen und versuchen jetzt da weiter mit dem neuronalen Netz zu arbeiten und Schlafstadien auch in der nationalen Kohorte zu bestimmen.
Und dann letztlich geht es auch darum, nicht nur Schlafstadien zu bestimmen, sondern eben Schlafapnoen zu bestimmen und zu analysieren. Deswegen ist es noch nicht zu Ende damit, wenn wir die Schlafstadien haben, sondern es geht dann noch weiter. Auch dafür wollen wir neuronale Netze anwenden. Aber zunächst mal ein bisschen Grundlagenforschung noch. Erstmal klären, was denn überhaupt die verschiedenen Ursachen von Apnoen sind, wie man die unterscheiden kann. Und ja, dann eben auch auf diese große Studie das anzuwenden.
Was mich an unserer Kooperation immer so fasziniert und begeistert, ist, dass wir haben zum Beispiel jetzt in dieser Studie diese Armbanduhren benutzt, um die Atmung im Schlaf, die Herzfrequenz und so weiter aufzunehmen. Aber eigentlich sind das ja Bewegungsmesser. Bei diesen Bewegungsmessungen hat sich dann herausgestellt, beim Gucken auf die Daten, wieder hineingehen, was sehen wir an Daten? Huch, da sind ja ganz merkwürdige Schwankungen drin, die eben nicht einfache Bewegungen sind in der Nacht, aber doch eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Und was uns ausprägt, ist, dass wir nicht nur auf das Vordergründige gucken, so wie ganz am Anfang, wir wollen nach Schlafapnoe und haben dann die Schlafstadien gefunden, sondern wie kann man diese anderen Signale, die vielleicht Artefakt sind, interpretieren. Und da haben wir herausgefunden, dass diese Bewegungen, die wir messen, atemsynchron sind. Im Schlaf, wenn der Arm auf dem Brustkorb liegt oder auf der Matratze liegt, tut sich der Arm mit der Uhr auch atemsynchron bewegen. Das heißt, man kann aus der Bewegungsmessung am Handgelenk auch die Atmung erkennen. Das heißt, offen sein, immer wieder in die Rohdaten gucken, immer wieder neue Dinge erkennen. Das ist, denke ich, Kennzeichen unserer ganz besonderen Kooperation.
Das Entscheidende, wenn man sich die Rohdaten anguckt, das habe ich vorhin schon gesagt, dass das so wichtig ist. Und neben den Atembewegungen, die man in dieser Aktigraphie findet, die sich da widerspiegeln, kann man auch noch den Pulsschlag detektieren. Das hat ein Doktorand von Jan Kandelhardt gefunden, weil nämlich mit der Pulsschlag die Uhr in wirklich geringe Vibrationen versetzt und das wird von der Uhr registriert und da das periodisch erfolgt, kann man im Prinzip aus einer Aktivitätsmessung den Puls bestimmen. Das fand ich auch so faszinierend. Das hatten wir die letzten 2 Jahre haben wir dazu 3 Paper veröffentlicht und ist wirklich etwas, was man bloß findet, eben wenn man sich die Rohdaten anschaut.
Ja, bei dem Puls, da ist dann noch ein zusätzlicher Vorteil, wenn man den Puls also misst mit den EKG-Kabeln, die den Herzschlag misst und den Puls detektiert am Handgelenk, kriegt man auch die Pulstransitzeit, also die Zeit, die die Blutdruckwelle braucht vom Herz, wo sie generiert wird, bis zum Handgelenk. Und das ist dann nochmal eine zusätzliche Information. Das heißt, wir generieren auf diese Art noch weitere Kanäle, noch weitere Signale, die gar nicht aufgezeichnet werden. Es wird ja zunächst mal nicht Pulswellengeschwindigkeit gemessen. Da bräuchte man eigentlich andere Messgeräte noch für. Aber so kriegen wir also diese Pulswellengeschwindigkeit oder die Pulstransitzeit, und die ist wiederum ja ein Proxy, also ein Signal, aus dem man abschätzen kann, wie der Blutdruck des Probanden ist. Ja, so generieren wir jetzt aus den wenigen Signalen, die in der nationalen Kohortestudie aufgezeichnet werden, zusätzliche, um dann wieder mit unserem Netzwerkansatz sehen zu können, ja, wie verändern sich die Beziehungen zwischen diesen Signalen in verschiedenen Schlafapnoen, bei verschiedenen Apnoen, bei verschiedenen Apnoe-Phänotypen.
Und das Tolle ist, unser Primäres mit Atmung und dem, was wir im Schlafherzfrequenz, natürlich die Schlafapnoe. Aber weil in der nationalen Kohorte so viele Probanden untersucht werden, es gibt natürlich noch viel mehr Schlafstörungen, wie Schlafwandeln oder Sprechen im Schlaf oder Albträume. Insgesamt kennen wir 66 verschiedene Schlafstörungen. Und womöglich ist es dadurch möglich, dass wir mit diesen neuen Signalen auch andere Schlafstörungen erkennen. Wissen wir noch nicht. Also insofern machen wir damit ein neues Forschungsfass auf, wo wir noch viele neue Erkenntnisse und mehr über Schlaf verstehen lernen.
Man sieht richtig, dass Feuer der Leidenschaft lodert in ihren Augen. Also ich sitze hier drei sehr, sehr, sehr begeisterten und ich glaube forschungsglücklichen Experten gegenüber. Jetzt muss ich aber nochmal zurück. So wie es klingt, sind Sie ja glücklich über, also je mehr Daten, desto mehr Möglichkeiten so ungefähr. Gibt es einen Schlussstrich? Gibt es was, wo Sie sagen, wir untersuchen zwar sehr viel und das muss auch mitgedacht werden, aber tendenziell wollen wir nur das mit abdecken oder das und das, da differenzieren wir? Also wenn die Leute bei Ihnen ins Schlaflabor kommen, Herr Penzel, dann wo machen Sie Schluss? Was wird nicht untersucht oder wo liegt der Fokus?
Also ich bin in einer anderen Funktion eben auch der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Und als solche haben wir auch die Ökonomie im Auge. Was kostet was? Wer bezahlt was? Es kann nicht jeder, der irgendwie nicht schlafen kann oder ein paar Apnoen hat, sofort therapiert werden. Das ist zu teuer. Das können unsere Krankenkassen nicht leisten. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist, Schnitte zu finden. Was ist so gesundheitsgefährdend, dass unser Krankenkassensystem das bezahlen kann? Was ist eine geringfügige Störung, bei der man vielleicht mit Verhaltensweisen, Änderung des Essens, Abnehmen, mehr Sport schon modifizieren machen kann, was also nicht zulasten der Krankenkassen geht? Und was ist Quantify Yourself? Was ist sozusagen die Neugier des Schrittzählers und einfach nur Spaß am Selbstvermessen? Und wie lange schlafe ich? Wie oft wache ich auf? Was ist eigentlich nur Interesse, Spiel im weitesten Sinne? Und da Schnitte zu finden, ist eine wichtige Aufgabe. Grundsätzlich Gesundheitszustand der Deutschen. Das ist Aufgabe der nationalen Kohorte. Mhm.
Aber mir ploppen ganz viele Sachen auf. Also mein Opa hat auf jeden Fall eine Schlafmaske getragen. Mein Sohn, der würde rausfallen alterstechnisch in ihrer Studie, hatte aber bestimmt ein halbes Jahr, also wirklich lange Nachtschreck. Fand ich auch sehr spannend und auch, dass es wirklich altersbedingt dann irgendwann aufgehört hat. So von jetzt auf gleich. Wir sind aber eigentlich hier jetzt an dem Punkt, wo ich Sie nach Ihren Wünschen frage. Und ich kann mir vorstellen, ein Wunsch ist, dass die Daten nach Israel kommen, auf einfachem Weg und Herr Bartsch nicht nach Deutschland dafür kommen muss. Aber trotzdem, wie stellen Sie sich denn jetzt die Zukunft für Ihre aktuelle Forschung vor? Was sind vielleicht Visionen oder haben Sie Wünsche? Sagen Sie auch, Mensch, es sieht alles so toll und aufregend aus. Mal gucken, was kommt. Eigentlich gerade wunschlos glücklich. Herr Bartsch.
Ja, eigentlich bin ich gar nicht so unglücklich darüber, dass ich häufig nach Deutschland kommen kann, wenn denn die Forschungsgelder da wären, die Reisemittel da wären. Mhm. Es ist natürlich etwas umständlich, wenn man einfach ein paar Sachen ausprobieren will und das nicht kann, weil man nicht die Erlaubnis hat, an den Daten zu arbeiten. Aber so eine Vereinfachung mit diesem Datenaustausch, das wäre schon was ich mir wünschen würde. Und ja, was ich mir natürlich auch wünsche, ist mehr Forschungsprojekte, wo wir Reisemittel haben und Studenten einstellen können, die uns bei der Forschungsarbeit helfen. Im Moment sind wir da gerade auf der Suche. Und ja, dann wünsche ich mir noch viele weitere Jahre so einer fruchtvollen Zusammenarbeit und vor allen Dingen, dass wir da Fortschritte machen bei dieser physiologischen Kopplungsanalyse und neue Methoden entwickeln und vielleicht auch interessante Krankheitsbilder da untersuchen können, interessante Fragestellungen im Schlaf. So, das wäre jetzt mein Wunschzettel sozusagen.
Herr Penzel, haben Sie auch einen Wunschzettel?
Ja, mein Wunschzettel ist mehr Aufmerksamkeit für den Schlaf. Schlaf ist wichtig. Wir können ihn nicht verkürzen und das auch sozusagen weitergeben. Und wenn Sie von Ihrem Sohn sprechen, an unsere Kinder, an die, die wir kennen, nicht jede Schlafstörung muss gleich behandelt werden. Manches davon wächst sich aus, geht auch wieder. Aber insgesamt ist auch der Schlaf etwas, worauf wir achten müssen. Nicht nur die körperliche Bewegung, sondern auch der Schlaf. Mhm.
Mein Wunschzettel geht vor allen Dingen in Richtung auf weitere Mitarbeiter. Also ich könnte mir durchaus noch vorstellen, auch mit anderen Leuten in Deutschland zusammenzuarbeiten oder auch international. Die muss man erst mal finden. Jetzt sind in den letzten Jahren nicht so viele Konferenzen gewesen oder war nur online. Das ist für Finden von Kooperationspartnern nicht so gut. Und es ist auch so, dass ich hier lokal in Halle im Moment keine Mitarbeiter habe. Das wäre natürlich schön, wenn ich da wieder Studenten kriegen könnte. Es gibt hier einen Studiengang Medizinische Physik. Das ist so fast ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland für die Martin-Luther-Universität. In Halle gibt es nur noch zwei andere Orte, wo man auch Medizinische Physik studieren kann in Deutschland. Und ja, da gibt's schon immer mal wieder interessierte Studierende, aber die bleiben selten dann auch für eine Doktorarbeit da. Und wieder einen Doktoranden zu kriegen, auch natürlich die Finanzierung dafür, aber dann auch wirklich gute, interessierte Personen zu finden, das ist so mein Wunsch in die Richtung am ehesten. Und dann, dass es der nationalen Kohortestudie weniger Bürokratie gibt und man mehr tatsächlich machen kann, das ist auch noch ein Wunsch.
Ich sag immer, dass ich ja leider keine gute Fee bin, die Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Aber heute haben wir Wunschzettel. Das finde ich eigentlich auch ganz entzückend. Jetzt war natürlich Ostern gerade. Aber wer weiß. Also ich habe immer die Hoffnung, dass hier ganz viele Leute diesen Podcast dann natürlich hören und sich denken, entweder ich kenne jemanden, der bei Herrn Kantelhardt jetzt promovieren möchte, oder aber ich bin selber und melde mich bei Herrn Kantelhardt einfach. So, und nun...
Ja, und bei mir. Und bei mir
ja, und bei Herrn Bartsch. Das auch.
Ja, ich muss noch dazu sagen, dass eigentlich die Hauptforschungsarbeit wird ja von den Doktoranden geleistet. Und deshalb, wenn man jetzt einen Masterstudenten hat oder einen Diplomanden, dann kann man schon ein paar Sachen machen. Aber die richtig langfristigen Forschungsprojekte, die wir planen, da sind eigentlich Doktoranden das A und O. Das sind die wichtigsten Mitarbeiter da oder Postdocs, die dann die eigentliche Forschung machen.
Ich habe das Gefühl, ich arbeite hier in Kiel im Graduiertenzentrum, also unter anderem arbeite ich dafür und da habe ich eigentlich immer nur DoktorandInnen, die bei mir sitzen und sagen, oh, was mache ich nur danach und wo promoviere ich und an der eigenen Uni geht gar nicht. Also ich bin mir sicher, wir finden wen für Halle und für Israel. So, mal gucken, was davon in Erfüllung geht. Jetzt hat Herr Kantelhardt ja schon Konferenzen und digitale und Online-Konferenzen angesprochen. Und das ist sozusagen unser Schluss für die zweite Folge. Der Vorteil von interdisziplinärer Forschung. Wir sind ja im Podcast der DGBMT. Und das ist ja der Inbegriff von Interdisziplinarität und interdisziplinärer Forschung. Und dieser Podcast lebt das Ganze ja auch. Das heißt, den Vorteil davon nochmal klar oder zu begründen, das ist, glaube ich, müssen wir gar nicht machen. Das ist heute klar geworden. Aber was sind sozusagen Ihre Tipps oder Ihre Geschichten, wo Sie sagen, das können Sie unseren jungen ZuhörerInnen mitgeben? Warum sollte man vielleicht einem Verband beitreten oder einer Gesellschaft oder überhaupt Netzwerken? Viele sind ja ein bisschen unsicher, gerade am Abschluss, wissen nicht, mache ich das, mache ich es nicht. Manches kostet vielleicht auch. Aber wo sagen Sie, das wollen Sie jetzt gerne hier einfach mal mitgeben, Herr Kantelhardt? Herr Penzel möchte sofort starten.
Ja, über die Deutsche Gesellschaft für biomedizinische Technik, da war ich ja auch eine Zeit lang mal im Vorstand, und es gibt die Arbeitsgruppe Biosignalverarbeitung, gibt es ganz viele Anknüpfpunkte. Wir gehen da regelmäßig hin. Das heißt, man kann uns dort live treffen und gleichgesinnte Leute in Deutschland finden, die genau an diesen Themen Biosignale, neue Geräteentwicklung, wie kann man einfacher neue Sensorik messen, um verborgene Kapitel des Schlafes weiter zu erforschen. Also insofern absolut unterstütze ich das Engagement in unserem deutschen Verband. Und darüber hinaus kann man auch zu den internationalen, zu den europäischen Fachkongressen gehen oder den Weltkongressen. Überall gibt es Leute, die an diesem Thema mit Biosignalverarbeitung, Geräteentwicklung weiterarbeiten. Und Sammelpunkt ist schon biomedizinische Technik in ihrer Interdisziplinarität.
Ja, also ich finde es ganz spannend. Ich glaube, mindestens oder deutlich mehr als die Hälfte der Forschungsthemen, die hier im Podcast zu Gast waren, haben sich auf irgendwelchen Kongressen oder Konferenzen irgendwie kennengelernt oder mal davon gehört. Und so sind dann eben neue Kombinationen entstanden. Also das kann nur ein Argument dafür sein. Trotzdem, Herr Kantelhardt.
Ja, also ich bin ja theoretischer Physiker und ich würde jetzt empfehlen, also ich bin nicht so ein Freund von diesen riesigen medizinischen Kongressen und so große Tagungen, wo man dann ja abends irgendwie ein bisschen verloren ist und dann entweder man kennt schon Leute oder man ist halt doch alleine. Also ich finde es besser, auf so kleinere Konferenzen zu fahren oder Sommerschulen, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, um mit Leuten wirklich in Kontakt zu kommen. Und ich würde jetzt empfehlen, sich mal umzuschauen, was gibt's denn aktuell für Sommerschulen. Sommerschulen dauern vielleicht eine Woche, vielleicht auch mal zwei Wochen. Und da gibt es dann eingeladene Referenten, mit denen man in Kontakt kommen kann, mit denen man sich unterhalten kann, mit denen man auch vielleicht konkrete Forschungspläne schon entwickeln kann. Die lernt man besser kennen, als wenn man da einen Hauptvortrag anhört, wo vielleicht 200 Zuhörer sind, und dann kann man mit dem Redner doch nicht so wesentlich reden. In der Physik ist da die WE Hereus Stiftung, die solche Sommerschulen veranstaltet, und auch nationale und internationale Tagungen und Seminare, wie die das nennen, veranstaltet. Und die fand ich eigentlich immer so am fruchtbarsten, um jetzt Leute kennenzulernen. Das ist jetzt mehr so ein bisschen Physik, die Hereus Stiftung, aber ich bin mir sicher, da gibt es in Medizintechnik auch solche Sommerschulen oder so kleinere Seminare, wo man hinfahren kann und dann die Redner intensiver kennenlernen kann.
Ja, finde ich einen wertvollen Tipp. Hatten wir so auch noch nicht.
Da möchte ich noch hinzufügen, eine Sommerschule, die interdisziplinär ist und wo man Leute mit ganz verschiedenem Background trifft, das ist diese physiologische Netzwerk-Sommerschule in Como, die alle zwei Jahre stattfindet. Ich glaube, die war letztes Jahr, so die nächste wird dann nächstes Jahr sein. Thomas Penzel war da schon eingeladen und ich selber auch. Und man trifft dort Forscher verschiedener Couleur. Ne? Also man hat da praktizierende Ärzte, man trifft Neurologen, man trifft Mathematiker, Ingenieure, und das ist wirklich so bereichernd, mal eine andere Denkweise kennenzulernen. Und man bekommt dann in diesen Vorträgen oder in Gesprächen Ideen und denkt über Sachen nach, die man so in einer Gruppe von Physikern vielleicht sich, die einem gar nicht in den Kopf gekommen wären. Und deshalb kann ich das nur empfehlen, so kleinere Sommerschulen und Konferenzen. Und die ESCO wäre auch noch so ein Beispiel, oder die Biosignale, die letztes Jahr da in Dresden stattgefunden hat. Also das sind so meine Geheimtipps.
Sehr gut. Ich packe das alles in die Shownotes für all die, die vielleicht nicht wissen, wo sie danach suchen sollen. Und dann kann man direkt einfach draufklicken. Und ich habe in den letzten zwei Wochen hier an der Uni Blog-Seminare besucht. Ich habe tatsächlich auch mal eine Sommeruniversität gemacht, aber alleine, das ist natürlich nicht das Gleiche, das weiß ich auch. Trotzdem habe ich gerade richtig, ziehe daraus immer ganz viel. Und ich habe wie so Schmetterlingsbauchkribbeln, weil ich das immer ganz großartig finde, alleine die unterschiedlichen Menschen kennenzulernen, die alle auf so unterschiedliche Art und Weise super interessante Gedanken haben. Und ich empfinde das selber immer als extrem befruchtend für meinen Fachbereich, der nur nun gar nichts mit ihrem zu tun hat. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass man mit ganz vielen neuen Impulsen aus solchen Zusammentreffen rausgehen kann. Auf jeden Fall. So, Sie haben es geschafft mit mir. Oder beziehungsweise positiver ausgedrückt. Leider sind wir schon am Ende und ich freue mich, wie gesagt, dass Sie diese zwei Folgen mit mir gestaltet haben und ich finde, es war ein großartiges Quartett dieses Mal. Und für all unsere ZuhörerInnen, wir hören uns in 2 Wochen ja schon wieder und bis dahin wünsche ich alles Gute und Ihnen auch. Und bei allen Fragen, wie auch schon in der Folge zuvor, können Sie sich natürlich an uns direkt wenden oder eben an unsere Experten. Auch da, die Kontaktdaten sind wieder in den Shownotes zu finden. Und ansonsten freue ich mich auf in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.